Löwenslänglich blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich zur Folge 72 bei euch. Und es ist Dienstagabend, 22.36 Uhr. Alex, wir sind mal wieder so aktuell wie nie. Und das ist eigentlich auch nicht so selbstverständlich. Erstens, weil wir immer gucken müssen, wann geht sich's bei uns aus? Und zweitens, wenn man einen Gast hat, macht es manchmal auch nicht wirklich viel einfacher. Aber heute haben wir einen Gast, da ist es sowas von easy gelaufen.
Der hat es kaum erwarten können, glaube ich, bei uns am Stammtisch zu sitzen. Herzlich willkommen, Nico Karger.
Servus.
Grüß dich. Späte Stunde. Ich sag mal, ich wage jetzt mal die Prognose. Wärst du noch ein Profifußballer, wär's schwerer gewesen zu diesem Zeitpunkt?
Ja, zeitlicher gesehen wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, aber jetzt habe ich heute einen anstrengenden Tag gehabt. Das konnte ich dann trotzdem noch irgendwie einwerfen.
Anstrengender Tag und jetzt musst du dich auch noch mit dem Stammtisch herumschlagen. Du hast es echt schwer.
Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe heute erst um 9 Uhr das Arbeiten angefangen. Sonst fange ich immer um 7 an meistens. Dann habe ich war es, glaube ich, auch recht spät zu Hause um 17.30 Uhr und dann kurz eine Stunde auf der Couch gelegen und dann ins Training und jetzt darf ich bei euch sein.
Der krönende Abschluss
des Tages. Richtig.
Ich finde es gut, dass wir auch so bescheiden sind, Alex. Ich find's absolut genial. Ihr merkt schon, wir sind ein Trio heute, das seid ihr gewohnt, aber die Anja fehlt noch. Anja ist mittlerweile mitten in der Wiesn-Vorbereitung. Viele von euch wissen es, die muss ja auf der Wiesn dann auch arbeiten, medial.
Wir hoffen, und gerüchteweise muss sie nebenbei noch einen Finn Lakenmacher Fanclub gründen. Das ist auch noch so ein Thema.
Mhm. Aber ich hoffe, die setzen sich nachher noch dazu und erzählen uns darüber noch ein bisschen was.
Ja.
Aber wir starten einfach mal mitten rein und starten natürlich erstmal mit der Aktualität, denn die gute Laune im Löwenkosmos, die ist weiterhin da. Am Wochenende 60 gegen Duisburg ein 4:1 und gerade heute frisch am Abend Toto Pokal Achtelfinale, 60 schlägt Türkgücü mit 3:1. Ich sag mal so, das Pferd springt so hoch, wie es muss. Das war heute wirklich jetzt nicht das unfassbar
und Lorenz Knöferl springt noch ein bisschen höher und hält bei seinem Fuß dem Gegenspieler ins Gesicht. Ja.
Der hat ja die längste Einsatzzeit gehabt, hab schon gesehen.
Ja.
Also sag mal so. Grandiose 240 Sekunden.
Ja, sowas. Also wenn es eine Auflaufprämie gegeben hat, die hat er zumindest bekommen. Aber das war schon, sagen wir mal so, es war jetzt nicht die glücklichste Aktion.
Nee.
Und viel Auflaufprämie auch nicht.
Nein, wirklich nicht. Lassen wir mal unterm Strich stehen. 60 ist weiter, steht im Viertelfinale des Toto-Pokals. Jetzt gehen wir einfach mal ganz arrogant davon aus, dass der Toto-Pokal dieses Jahr nicht notwendig ist, um in den DFB-Pokal einzuziehen. Aber natürlich ist es schön, denn im besten Falle ist das die letzte Teilnahme am Toto-Pokal für eine gewisse Zeit. Und deswegen wäre es schön, den einfach auch noch mitzunehmen. Ich möchte ganz kurz, weil wir heute so aktuell sind wie nie, einmal die Ergebnisse nochmal kurz sagen. Denn es gab zwei Überraschungen tatsächlich im Toto-Pokal. Die Würzburger Kickers hauen die Spielvereinigung Bayreuth mit 3:2 raus. Und Wacker Burghausen fliegt gegen Filzing raus. Finde ich
keine Überraschung.
Finde ich persönlich schon auch ein wenig überraschend.
Ja, Erlangen hat auch gewonnen.
Gegen hat auch gewonnen?
Erlangen gegen Augsburg.
Stimmt. Bayernligist, ja. Das ist die eigentliche Überraschung. Also Burghausen und Filzing sind eigentlich auf Augenhöhe mittlerweile sportlich.
Filzing ist eigentlich eine Überraschung, finde ich. Weil die haben ja letztes Jahr noch Bayernliga, glaube ich, gespielt. Aufsteiger.
Sind aber brutal in die Saison gestartet. Gut, haben jetzt so einen Ausrutscher drin gehabt. 1:8 gegen Nürnberg. Nürnberg 2. Aber die sind auf einem sehr guten Weg sportlich.
Ja.
Die sind auch bei mir relativ nahe da vor der Haustür. Deswegen verfolge ich die ein bisschen näher. Und ich habe sie gegen Bayern 2 gesehen. Da waren sie richtig stark, knapp verloren. Also das überrascht mich weniger, dass die da im Viertelfinale stehen.
Ich habe übrigens heute
einen FC Ingolstadt gesehen in Schalding. Die haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, kann ich sagen. sind ja auch bald Löwengegner in der Liga. Das war, naja, also gegen den Bayernligisten.
Wie ist das ausgegangen?
Sehr bieder. 3-0 für Ingolstadt, allerdings zwei Elfmeter. Und ja, es war nicht sehr überzeugend.
Also im Viertelfinale des Toto-Pokals stehen 60 München, der erste FC Schweinfurt, Illertissen, Filzing, die Würzburger Kickers, der ATSV Erlangen, Eichstätt und Ingolstadt. Das einfach mal fürs Protokoll. Und am Donnerstag ist die Auslosung für das Viertelfinale. Da sind wir natürlich gespannt, gegen wen 60 München antreten muss. Klar ist aber auch, der Fokus liegt auf der Liga und der Löwenexpress rollt einfach weiter. Und er rollt gewaltig, dieses 4-1 gegen Duisburg. Alex, wie schwindlig war dir nach den ersten 12 bis 15 Minuten schon?
Überhaupt nicht. Ich fand es überhaupt ein sehr, ja, irgendwie ein bemerkenswertes Stadionerlebnis am Wochenende. Es war so, man hatte das Gefühl, jeder ist aus dem Stadion gegangen mit einem Grinsen im Gesicht und einfach mit sich und der Welt im Reinen. Und das hat's als Löwenfan ja noch nicht so oft gegeben, dass man wirklich so rundum zufrieden ist mit einem Tag und mit einer Situation. Das war wirklich also eine Grundzufriedenheit im Stadion. Jeder hat mir ein Grinsen quasi entgegengeworfen. Ich bin beim Rausgehen an einer jungen Frau vorbeigegangen, die mir irgendwas ins Ohr gesungen hat. Ich weiß nicht mehr was, mich dann auch breit angegrinst hat. Also es war irgendwie alles so leicht an diesem Tag. Also wirklich ein schönes Gefühl. Und ich habe vor dem Spiel habe ich mit meiner Schwester gesprochen, die hat gesagt, ja, ich glaube, heute verlieren wir es. Heute gibt's die erste Niederlage. Und ich habe gesagt, ja, ich habe auch kein gutes Gefühl und irgendwann musst du ja mal verlieren. Und nach einer halben Stunde haben wir uns angeschaut und haben gesagt, ja, also wird dann eher doch nichts mit der Niederlage. Man traut ja dem Braten immer nicht als Löwenfan, aber mittlerweile weiß ich nicht, wer diese Mannschaft schlagen soll, muss ich ganz klar so sagen.
In Anlehnung an einen alten Spruch, hoch verlieren wir das halt nimmer.
Ja, hoch kriegen wir das halt nimmer. Österreichische Nationalmannschaft gegen Spanien, glaube ich. Zur Halbzeit 0-5.
Legendär. Ja. Aber wir wollen uns gar nicht großartig aufhalten. Fakt ist, dieses 4-1, unglaublich. Ich hatte den Toralarm an, ich war auf einer Taufe tatsächlich. Ich habe es mir dann nochmal im Real Life angeguckt, aber mein Handy ist aus dem Vibrieren nicht mehr rausgekommen. Auf dieser Taufe waren lauter Blaue, also wir haben uns gegenseitig angegrinst. War schon sehr, sehr cool. Aber ich glaube, Alex ist, glaube ich, die sehr, sehr gute Gelegenheit, unseren neuen Dauergast quasi oder unseren stillen Mitarbeiter, den Datenlöwen, kurz reinzubringen. Der hat nämlich uns rund um dieses Spiel ja ein paar Infos dagelassen.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Was war das für ein grandioser Nachmittag gegen Duisburg? 4-0 nach 35 Minuten. Das war die früheste 4-Tore-Führung der Löwen seit einem 4-2-Sieg gegen Dortmund 1998. Da stand es sogar nach 24 Minuten schon 4-0. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich war zwar nicht im Olympiastadion, sondern ich habe einen Spielenachmittag gemacht mit meinen Freunden Alex und Anja. Ja, die hießen wirklich auch so. Ich hatte mir gerade so einen neumodischen Pager mit Toralarm gekauft. Und das Ding hat die ganze Zeit vibriert. Ja, da wird es einem echt warm ums Herz. Und auch beim Blick auf die Tabelle aktuell. Ja, wir haben die magischen Zahlen 18-6-0. 18 Tore nach 7 Spielen. Das ist eingestellter Vereinsrekord für Bundesliga, eingleisige zweite Liga, dritte Liga. Das gab es zuvor nur 2011-12. Da haben Kevin Volland und Benny Laut noch für die Löwen gestürmt. 6 Siege in den ersten 7 Spielen. Das gab es für die Löwen in den genannten Ligen sogar noch nie. In der dritten Liga sind 4 von 5 Vereinen aufgestiegen am Ende, die das zuvor geschafft haben. Und 0 Niederlagen aus den ersten 7 Spielen. Auch da ist es nur noch ein Spiel bis zum Vereinsrekord aus der Saison 2012-13. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage an den Kages. Fast auf den Tag genau übrigens, 5 Jahre nach seinem historischen Viererpack beim 4-0 gegen Unterföhring im Toto-Pokal. Also, Nico, von deinen 5 Toren in der dritten Liga, wer hat davon die meisten vorbereitet? Kannst du dich erinnern?
Die Frage geht mir natürlich direkt weiter. Nico, wie schaut's aus? Hast du eine Vermutung?
Adriano Grimaldi.
Das ist völlig richtig. Ja. Ich glaube, müssen wir jetzt den Datenlöwen nochmal fragen. Ich glaube, 3 Vorlagen kann es sein von Adriano Grimaldi.
Also ich muss jetzt aber gerade eigentlich nur an das Spiel gegen Energie Cottbus denken. Und DFB-Pokal gegen Kiel, als er mir den Pass gespielt hat. Aber das, mir
darf ich jetzt,
das zählt ja jetzt eigentlich gar nicht zur Liga dazu.
DFB-Pokal gegen Kiel, da habe ich ein sehr lustiges Bild von dir im Kopf. Als du Spieler des Spiels wurdest.
Ach ja.
Und dann gab es das Foto danach, wo du mit dem komischen Pokal da standest und der Gesichtsausdruck hat nicht zur Auszeichnung gepasst, sagen wir es mal so.
Ja, wir mussten danach auslaufen, wir haben das Spiel verloren, dann war auslaufen und ich bin absolut immer kein Fan von Interviews gewesen. Und dann habe ich erfahren, dass ich zum Interview musste während des Auslaufens und habe dann zum Rainer Kmet damals gesagt, oh nee, echt, ich habe keinen Bock. Und dann hat er gesagt, ja, es ist geil, du musst. Und dann habe ich mich halt da, ja, launisch halt hingestellt, habe auch, ich glaube, der Kommentator da, der mir die Fragen gestellt hat, der hat auch gedacht, was ist denn mit dem los? Weil ich habe auch richtig, so wie ich geschaut habe, so habe ich auch geantwortet, gelangweilt, ja. Und dann musste ich mich noch hinstellen, dann wollten die noch ein Bild machen, weil ich ja dann Spieler des Spiels geworden bin. Den Pokal habe ich übrigens da hinten stehen, lustigerweise. Den habe ich immer überall mit dabei gehabt. Also jetzt auch in Saarbrücken, wo ich gewohnt habe, oder halt, wo ich jetzt bei Elversberg gespielt habe, aber wir haben in Saarbrücken gewohnt. Den habe ich überall dabei gehabt, aber ja, und dann hat die BR, die haben das Bild, glaube ich, sogar gepostet und haben auch drunter geschrieben, Happy Face, und so habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Und das kam relativ, ja, lustig rüber. Das Bild habe ich sogar, glaube ich, noch auf meiner Instagram-Seite.
Ja. Ich kann mich an das Spiel tatsächlich gut erinnern, dieses 1:3 gegen Kiel, das war mein Geburtstag. Da stand ich in der Westkurve.
Und, ich auch übrigens.
Alex, für dich ja auch noch eine gute Nachricht, können wir gleich mal kurz einschmeißen, denn du darfst tatsächlich ein Heimspiel an deinem Geburtstag von 60 München erleben. Das Heimspiel gegen Ingolstadt ist ja tatsächlich auf deinen Geburtstag terminiert worden. Herzlichen Glückwunsch.
Wir kommen beide das erste
Mal in meinem Leben. Ja, wir kommen beide in diesem Mal. Jahr dazu, dass wir Heimsiege der Löwen an unseren Geburtstagen erleben. Ich habe gegen Halle die Farben hochgehalten, du musst einfach dasselbe gegen Ingolstadt machen.
Ja, nachdem ich Ingolstadt heute gesehen habe, bin ich guter Dinge, dass das klappt.
Und noch ein Thema, ein Stichwort zum Datenlöwen. Dieses 4:0 gegen Dortmund anno 98, selbst da erinnere ich mich noch gut dran. Dortmund damals amtierender Champions League-Sieger, nur so nebenbei. Ja, das waren noch Zeiten. Aber wenn wir auf das Spiel gegen Duisburg nochmal ganz kurz gucken. Also sportlich alles in bester Ordnung. 60 auch mit dem besten Saisonstart der Geschichte. Das kann man nochmal oben drauf hauen. In der dritten Liga nach 7 Spielen, auch wenn es quasi nur mit einem Tor mehr ist. 60 München 19 Punkte mit einem Tordifferenz plus 12. Die Kickers Offenbach hatten 2010-11 auch 19 Punkte, aber nur plus 11. Der Vollständigkeit halber Paderborn in der Saison 17-18 auch 19 Punkte, aber nur plus 9. Also dreimal gab es 19 Punkte, aber 60 in dieser Wertung am besten. Aber natürlich gibt's einen kleinen Nebenschauplatz. Alex, wir wollen uns da nicht lange drüber aufhalten, aber natürlich der Power-Fan-Zwist so ein bisschen in die nächste Runde. Es gab ein Spruchband in der Westkurve, wer Mitarbeiter bedroht und die eigene Macht über 60 stellt, Fans verklagt und den e.V. verarscht, dessen Tage sind gezählt. Unsere Forderung Power muss weg. Ich denke, das Ganze wird einfach noch ein bisschen länger weitergehen. Bemerkenswert ist Aktio und Reaktio. Um es mal so auszudrücken, denn es war fast zu erwarten, dass Anthony Power sich über Instagram nochmal meldet.
Hat er aber mittlerweile gelöscht, den Post, muss man sagen. Fällt auch wieder das Wort Idioten. Und wir haben das ja schon oft gesagt, wir sind eigentlich Fans davon, dass man was im Dialog löst oder zumindest versucht zu lösen. Ich finde das Banner der Ultras übrigens relativ harmlos. Also das heißt harmlos, sie haben klar aufgezeigt, das und das stört uns und das muss die Reaktion drauf sein. Also da ist ja jetzt auch keine Beleidigung drin oder so, sondern das sind ja, gut, ob es jetzt Fakten sind, das können wir nicht nachprüfen, weil es einfach interne Dinge sind, die passiert sind oder da im Raum stehen. Und Anthony Paar springt halt wieder über das Stöckchen, was er nicht machen sollte als Geschäftsführer, finde ich. Und muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wenn er weiter so agiert, bin ich ehrlich gesagt auch der Meinung, dass er untragbar wird.
Wir können ja mal sagen, der Post, der gelöscht wurde, wir übersetzen das, weil es alles auf Englisch war. Nur weil man die Bestie nicht sieht, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Seid vorsichtig, das Problem mit der Meinung, auch Idioten dürfen sie haben. Und ganz frisch am heutigen Dienstagabend kam noch, der Teufel flüsterte mir ins Ohr, du bist nicht stark genug, um dem Sturm zu widerstehen. Heute habe ich den Teufel ins Ohr geflüstert, ich bin der Sturm. Wir lassen das einfach mal unkommentiert so stehen. Würde ich einfach mal sagen. Und dann macht man nämlich auch den Deckel drauf. Fakt ist, Löwen, Tabellenführer, die weiß-blaue Fahne wehnt auf Platz 1 in der dritten Liga. Und das freut uns. Und ich glaube, das freut auch dich, Nico, so ein bisschen, oder? Ich meine, du warst sehr, sehr lange bei 60, auch wenn der Abschied damals nicht ganz so rund gelaufen ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, da ist schon, da lacht das Herz, das weiß, das alte weiß-blaue Herz so ein bisschen mit, dass der Löwe da von Platz 1 grüßt.
Ja, klar, die Zeit damals oder wie es zustande kam, war natürlich nicht so ganz so, wie es mir vorgestellt hat. Klar kann man auch sagen, dass mein Vertrag damals auch ausgelaufen ist. Ich glaube, ich will mich dazu jetzt auch gar nicht groß drüber äußern, weil das war mal und ich war jetzt auch zwischendurch mal mit meinem Sohnemann am Gelände und während sich die Mannschaft aufgewärmt hat, kam Michi Köllner direkt zu mir und haben uns, glaube ich, fünf Minuten bisschen mehr vielleicht auch unterhalten und war echt super und ja, da bin ich gar nicht mehr böse drüber, im Gegenteil, ich bin auch jetzt, um ehrlich zu sein, froh, dass das Thema Profifußball abgehakt ist. Von daher freut es mich unheimlich, wie es jetzt gerade bei den Löwen läuft, weil ich kenne ja auch noch ein paar. Ich habe mit Albi und Frenetzi vor kurzem mal geschrieben, weil ich meinen Tipp abgegeben habe, dass der Albi ein Tor schießen wird. Daraufhin hat er mir sofort geschrieben. Und ja, es sind generell noch ein paar. Da Marius Wilsch oder Mesh, besser gesagt, habe ich jetzt vor kurzem mit Frau und seiner Tochter auch in den Pasinger-Karten getroffen. Und ja, also es gibt ja noch ein paar, mit denen ich zusammengespielt habe. Und der Kontakt ist jetzt zwar nicht mehr so da, aber wenn man sich sieht, sind die Gespräche wirklich extrem nett und auch schön, muss ich sagen. Und deswegen freut es mich auch für die Jungs, die, wo ich jetzt noch kenne, dass es sportlich auch so gut läuft. Klar, bei Dani Wein jetzt mit der langen Verletzung und bei Mescher genauso, ist ärgerlich, aber wie ich jetzt gerade mitbekomme, sind die jetzt auch gerade wieder sehr gut dabei. Dani Wein hat jetzt, glaube ich, sogar gegen Duisburg von Anfang an gespielt, wenn mich jetzt alles täuscht. Ja. Ja, und vielleicht sehe ich ja jemanden nochmal, wenn sie bei der zweiten aushelfen müssen oder wer weiß ja nicht. Habe ich auch gesehen, dass sie da mal dabei waren. Also, was auch ganz cool wäre, muss ich sagen. Aber natürlich freut es mich für die Löwen, dass es jetzt so läuft, wie es läuft.
Apropos ehemalige Mitspieler. Ein ehemaliger Mitspieler von dir hat Wind davon bekommen, dass du heute bei uns im Podcast bist und hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen. Er stellt sich nicht namentlich vor, aber du wirst gleich wissen, wer es ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Anja. Schönen guten Morgen, Team. Wie ich mitbekommen habe, habt ihr einen neuen Gast, und zwar den Herrn Kages. Grüße geht auch raus an Kages. Ah, was ich noch am Rande sagen wollte. Kages, vielen Dank für den Rückruf. Das ist jetzt 4 Tage her. Ja, vielleicht klappt es ja die Tage oder auch nicht. Schauen wir mal. Viel Spaß beim Podcast und lasst euch keinen Quatsch erzählen von ihm, ne? Also, bis dann, schönen Tag euch noch, viel Spaß beim Aufnehmen, bye bye.
Das ist eine absolute Lüge, da muss ich jetzt was sagen. Und zwar, der hat mich angerufen und ich habe eine Stunde später, glaube ich, zurückgerufen, aber da ist er nicht mehr hingegangen. Das war, glaube ich, sogar am Sonntag, wo ich ihn angerufen habe. Aber witzigerweise...
Also der ist in dem Fall...
Nono,
genau, Kusu.
Da habe ich ihn sogar, am Sonntag habe ich noch jeden, ich glaube, 4 Leute habe ich gegen Mittag, Nachmittag angerufen und niemand ist hingegangen. Keine Ahnung warum, aber ich habe ihn angerufen und ich habe ihn, glaube ich, sogar nochmal angerufen. Also da ist er aber auch nicht hingegangen. Also absolute Lüge. Den werde ich danach direkt anrufen. Der kriegt was von mir zu hören.
Aber vielen Dank an Nono Kusu an der Stelle für die kleine Grußbotschaft. War ja bei uns aber auch schon mal zu Gast.
Ich frage mich, woher der das überhaupt weiß, weil der hat gar kein Instagram.
Tja.
Ha. Wer einmal beim Bergfest mit dabei war, gell? Der kriegt relativ viel mit.
Das ist eine sehr gute Frage, weil der das jetzt weiß.
Auf jeden Fall, Karges, was wir sagen können, nach unserer Ankündigung, dass du hier in Folge 72 am Stammtisch Platz nimmst, ich will jetzt nicht sagen, dass unser Mailpostfach vollgelaufen ist, aber wir haben so viele positive Reaktionen bekommen. Hey, cool, dass Karges kommt, und das zeigt einfach, dass du einfach wirklich eine gute Note hinterlassen hast bei 60 München. Das können wir an dieser Stelle definitiv sagen. 92 Spiele hast du für die erste Mannschaft von 60 München gemacht, 26 Buden, 8 Vorlagen. Eines, das mir persönlich extrem in Erinnerung geblieben ist, war das in Saarbrücken, Relegation.
Ja,
ja. Welche Erinnerungen hast du denn noch dran? Also, ich weiß nicht mehr, Alex, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Irgendwie hat gesagt, dass die ganze Mannschaft extrem nervös gewesen. Ich weiß nicht mal, ob es sogar Nono Kusu gewesen ist, dass vor diesem ersten Relegationsspiel in Saarbrücken, dass da wirklich eine ganz komische Atmosphäre gewesen ist, und dann dieses frühe Tor durch Sascha Mölders hat das dann gelöst, und ab dem Zeitpunkt lief es auch gut, und dann kam ja auch noch Nico Kager. Ich weiß nicht, Alex, war es Nono? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, oder Markus Zierheis.
Ja. Aber Karges, kannst du das bestätigen? Einerseits Lust und andererseits wirklich auch Druck?
Ja, ich glaube, wir hatten schon ordentlich Druck. Ich glaube, das hatten wir aber auch gefühlt schon Anfang der Saison irgendwie, weil jeder wusste, natürlich muss der Verein sofort wieder hoch. Sonst, wenn das mit passiert wäre, dann wüsste ich nicht, was dann passiert wäre. Weil ich glaube, viele hätten das vielleicht dann nicht nochmal mitgemacht, nochmal Regionalliga, denke ich jetzt mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass meine AirPods leer gegangen sind. Auf jeden Fall, ja, also man hat schon ordentlich Druck gehabt. Ich glaube, man hat es auch irgendwie in der Saison auch gemerkt, weil so gut, spielerisch, ich sag mal, das Relegationsspiel gegen Saarbrücken oder die beiden Spiele waren noch unsere besseren, wenn man die ganze Saison jetzt sieht. Aber ja, wo es dann Richtung Relegation ging. Man muss auch eines dazu sagen, dass Biro immer während der Saison, wenn wir mal verloren haben oder irgendwas, jetzt Bayern Derby, dass Biro immer sofort den Druck von uns genommen hat, was auch extrem wichtig für uns war. Aber ja, also vom Saarbrücken-Spiel weiß ich jetzt noch, kann ich jetzt nur von mir aus erzählen, dass ich schon extrem angespannt und nervös war.
Aber das heißt, ich habe mich vor 2-3 Wochen mit Daniel Birovka länger unterhalten. Der hat das genau so gesagt. Er hat gesagt, es hing immer dieses Damoklesschwert irgendwie über dem Verein, über der Mannschaft, dass man eben nicht gewusst hat, wenn man jetzt den Aufstieg verpasst im ersten Jahr, was passiert danach? Kommen die Fans nochmal so zahlreich ins Stadion? Bricht vielleicht alles zusammen? Insolvenz, das Wort hat er in den Mund genommen. Also ich glaube, für ihn war das auch sehr schwierig, dann den Druck auch ein bisschen von der Mannschaft wegzuhalten. Oder wie hat er da agiert in dieser Saison?
Ja, er hat auch vieles, wenn es mal nicht lief, sind natürlich gleich die Medien so, sage ich, gleich mal drauf eingegangen. Und ich glaube, da hat sich Biro dann auch immer extrem vor die Mannschaft gestellt und hat vieles auch mal auf seine Kappe genommen. Also so war das immer, und hat natürlich dann auch in der Ansprache, hat er uns mal ein paar Worte gesagt, aber das hat ja auch dann irgendwie mehr oder weniger mal gefruchtet. Aber er ist auch im Grunde genommen extrem ruhig geblieben. Wusste natürlich auch, dass das einfach ein gewisser Druck herrscht, weil es sind ja auch viele von der zweiten oder von den Amateuren hochgekommen. Von daher, ja, das war halt auch extrem wichtig für uns.
An der Stelle würde ich gerne eine Hörerfrage reinwerfen. Der Johannes hat uns geschrieben oder will von dir wissen, war es für dich klar nach dem Doppelabstieg 2017, dass du den Weg in der Regionalliga mit 60 weitergehst, dass du quasi diesen Unfall mitreparieren möchtest?
Ja, da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Das war so eigentlich mit die schlimmste Zeit, die ich bei 60 erlebt habe, weil war ja auch die Zeit, wo Pereira Trainer war. Was ich da erlebt habe, war für mich erschreckend. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ich habe zum Beispiel auch den Physioraum komplett gemieden, weil was da alles abgegangen ist, weil da sind ja so viele Leute mitgekommen, da hat ja auch gar keiner Deutsch gesprochen. Das war fürchterlich, und ich bin ja dann im Grunde genommen auch ausradiert worden. Allein Trainingslager damals, wo wir in Portugal oder sowas waren, das waren ja schon 19 Tage. Am neunten Tag habe ich dann Schmerzen am Fuß gehabt, und da war ich mehr oder weniger froh drum. Ich musste dann operiert werden, aber ich war wirklich froh. Ich bin damals mit Christian Simon Wir sind dann zusammen nach Hause geflogen, weil ich glaube, Christian hat auch am Kreuzband was gehabt, musste auch operiert werden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich in dem Zeitraum wirklich froh war, dass ich wieder nach Hause durfte. Und auch wenn ich operiert worden war, operiert worden bin, das war mir relativ wurscht. War dann im Nachhinein auch sowieso nur noch zweite Mannschaft. Und zum Schluss vor dem Relegationsspiel gegen Regensburg war ich im Hinspiel, war ich ja im Grunde genommen auch zweite Mannschaft nur. Hatte dann mehr oder weniger gar keinen Auftrag, bin dann auch nach dem letzten Punktspiel mit der zweiten, bin ich dann in Urlaub gefahren und habe dann nochmal, ich glaube, 3 oder 4 Tage vorm Rückspiel erfahren, dass ich nach München kommen soll. Ich muss wieder ins Mannschaftstraining kommen. Und ich hatte da keinen Bock drauf. Und ja, dann bin ich da hingekommen und dann musste ich Einzeltraining machen. Und dann bin ich sofort, das Relegationsspiel habe ich mir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr angeschaut. Ich war froh, dass ich wieder weg konnte. Ja, und dann bin ich erstmal in Urlaub gefahren danach. Wusste natürlich keiner, wie es weitergeht. Und ja, und dann hat mich aber Biro, da war ich damals dann im Urlaub und dann mit meinem Berater ausgemacht, dass ich jetzt erstmal den Kopf frei bekomme, abschalte. Und dann hat mich, glaube ich, Biro am dritten Tag schon angerufen, wo ich dann auch dachte, oh, jetzt keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Und ja, dann hat Biro gesagt, dass er eben das Ganze mit Trainer, er will wieder nach oben und er will, dass ich bleibe. Und dann hat er gesagt, du, ja, ich spreche mal schnell mit meinem Berater. Und ja, dann war das eigentlich relativ schnell fix, dass ich dann gesagt habe, ja, ich bleibe, ich mach's mit.
Und du wurdest dann ein Fixpunkt in dieser Regionalliga-Saison und ein Fixpunkt, der in diesem Podcast mit dabei ist, ist unsere Anja, die jetzt eben in diesem Moment am Stammtisch Platz genommen hat. Einen wunderschönen guten Abend, meine Liebe. Bist du noch fit?
Ja, ich bin fit. Glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, das Bild schaut jetzt ein bisschen anders aus, aber du klingst gut. Schön, dass du es geschafft hast.
Herr Kager kann davon, glaube ich, genug Lieder singen, wenn man in der Vorbereitung irgendeiner Sportart steckt. Ist nie witzig.
Die Wiesn ist seit neuestem eine Sportart, oder wie?
Ah, nee, da steckt auch in der Vorbereitung.
Ist es schon wieder Zeit für Gudas Gossip?
Weiß ich nicht.
Du, keine Ahnung.
Es ist,
können wir kurz
Wiesenbesuche,
Wiesenbesuche?
Keine Ahnung.
Nee, Löwenspieler trifft man jetzt am Superblumenfestival, habe ich festgestellt. nicht dich. Herrn Lakenmacher und Herrn Hiller habe ich getroffen. Also unsere beiden Torschützen vom Wochenende.
Den Marco Hiller, den sieht man eh überall.
Ja.
Also Marco Hiller.
Also Annemai Kantereit hat es Ihnen angetan? Und danach Alan Walker, so viel ich noch im Kopf habe.
Ja. Nur die beiden, oder?
Ich habe nur die beiden gesehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
Wie ist dein Eindruck?
Oh, sie
ist
haben
der
eine
Finn
sehr
Lakenmacher Fanclub schon gegründet?
Ja,
oder
Anja Guder gehört jetzt in Finn Lakenmacher Fanclub. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich angesagt habe, dass sie ungeschlagen aufsteigen. Er hat gesagt, er findet, das ist sehr, wie hat er gesagt, boah, also das ist richtig krass. Aber ich habe gesagt, unentschieden
aber hat es
ist
geglaubt.
Erlaubt. Unentschieden
also hat er dran geglaubt.
Genau. Das, und okay. Sie haben Großes vor.
Das ist mal ein Wort.
Nee, schon, ja.
Das ist doch mal ein Wort.
Und ein Team, was danach nach einem Sieg gemeinsam weggeht oder irgendwas tut, ist immer gut.
Das stimmt. Mhm.
Und genau diesen Eindruck hatte man ja damals auch von der Regionalligamannschaft von 60 München. Und Nico, du warst da, ich habe schon gesagt, ein Fixpunkt in dieser Saison. Jetzt muss ich leider zugeben, jetzt habe ich nicht genau nachgeguckt, wie viele Buden du in dieser Saison gemacht hast, aber da waren einige dabei in dieser Saison. 14, stimmt, 32 Einsätze, 14 Tore, 3 Vorlagen. Einfach mal nachfragen. Wäre so einfach gewesen. Ach Gott.
Wenn du den Experten nein. schon am Tisch hast, frag ihn einfach.
Eben. Und dann ging es tatsächlich ja hoch. Wir haben ja gerade schon über die Relegation gesprochen. Dritte Liga, da hattest du natürlich auch ein bisschen Verletzungspech dann und du bist einfach da leider nicht mehr so ganz ins Rollen gekommen. Ich muss auch ganz deutlich sagen, du warst eine der Personalien, die mir persönlich damals ziemlich wehgetan hat, weil du hattest ein super Standing in der Westkurve, im Löwenkosmos. Da war einfach auch viel Pech dabei. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, der ja dich quasi ja auch prädestiniert für diese Podcast-Folge, denn du bist zur SV Elversberg gewechselt. Und bevor wir über die SV Elversberg im Detail sprechen, ich bin über eine Aussage gestolpert und das würde mich interessieren. Im Sommer 2020, nach dem Aus bei 60, hast du da wirklich ein Karriereende oder zumindest schon da das Profiende erwogen?
Ja, also es war relativ schwer, weil zu dem Zeitpunkt kam mein Sohn auf die Welt. Oder eigentlich noch, also ein paar Wochen, Monate vorher. Und es war dann so, dass ich ja eben das Ganze über Social Media mehr oder weniger erfahren habe, dass es nicht weitergeht. Und dann war natürlich die Frage so, was jetzt? Und dann war es eben auch so, dass ich einfach jetzt nicht irgendwie woanders hin wollte und dann mit einem Neugeborenen irgendwo anders hinziehen. Das war dann irgendwie vom Kopf her auch nicht mehr das, ja, das, was ich irgendwie wollte. Und hatte dann auch in dem Zeitraum auch schon die ganze Zeit die Verletzungspause, sage ich jetzt mal, überhaupt keine Lust mehr, weil ja, im Grunde genommen wurde mir gesagt, wenn ich es wenn ich es mit einer OP mache, dann stehe ich in drei Monate wieder auf dem Platz. Und wenn ich jetzt nichts mache, dann dauert es 6 Monate. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay, dann lass mich operieren, ist ja klar. Aber im Grunde genommen hat sich das so lange hingezögert. Das waren, glaube ich, länger als 6 Monate. Und das hat mich dann vom Kopf her auch ein bisschen kaputt gemacht. Und einfach, wo ich dann habe gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Und ja, gut, dann kam das Angebot von Elversberg nochmal rein und dann habe ich ja gesagt.
Und dann hört sich jetzt nicht sehr überzeugt an. Also du hast es gemacht, aber nicht mit hundertprozentiger Überzeugung.
Ich habe gedacht, okay, vielleicht wird es trotzdem nochmal, vielleicht finde ich trotzdem irgendwie den Spaß nochmal, aber ich bin ja dann erstmal hingewechselt und hatte noch von der Operation so eine Fistel. Eine Fistel ist, das ist praktisch an der Narbe, das schaut aus wie ein überdimensionaler Pickel, der halt ständig am Eitern ist und hat halt gesifft, geeitert und das war wirklich grauenhaft. Ich habe mich dann auch generell körperlich ganz, ganz komisch und schwach gefühlt und war dann bei Elversberg, habe mein erstes Training mitgemacht und habe das dann mal den Physiotherapeuten gezeigt und der hat dann gesagt, sofort zum Doc, dann bin ich sofort zum Doc. Das haben sich aber dann gleich 3 Stück angeschaut, wo ich dann wusste, okay, wahrscheinlich eher weniger gutes Zeichen. Ja, und dann haben die sofort gesagt, Krankenhaus da und dahin. Und dann haben die mich halt gefragt, oder der Arzt, der Experte, sage ich jetzt mal, er hat mich dann gefragt, ja, warum da niemand was gemacht hat. Und dann, ja, hat er gesagt, das muss sofort weggemacht werden. Und dann haben sie auch eben rausgefunden, dass mein ganzer Oberschenkel komplett entzündet war. Und ja, das war dann wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich mich jedes Mal so gefühlt habe. Und dann wurde mir auch gesagt, dass sowas auch ganz schnell nach hinten losgehen hätte können. Also sowas kann auch ganz schnell aufs Herz gehen. Und da ich ja auch noch ein extremer Herzpatient mal war, hat mir das schon...
Okay.
Ist das natürlich auch wieder echt eine Katastrophe gewesen für meinen Kopf. Und ja, dann wurde das sofort operiert, aber das hat dann natürlich auch wieder 3 Monate gedauert. Und wenn du dann natürlich neu zu einer Mannschaft kommst und dann erstmal unter das Messer musst, dann hast du natürlich auch nicht sofort den Bezug zur Mannschaft, was das Ganze nochmal echt schwer gemacht hat für mich. Und ja, also der Anfang war eine Katastrophe.
Ich habe es gerade mal geschaut, dein Debüt für die SV Elversberg hast du dann erst im Dezember, also Mitte Dezember der Saison 2021 dann gegeben. Das ist natürlich schon ein wirklich harter Tobak und dass da dann der Spaß am Fußball auch erstmal so ein bisschen Hintergrund rückt mit dem Wissen, oh, das war ganz schön knapp. Ich habe da vielleicht auch Glück gehabt, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Du bist dann allerdings doch auch regelmäßig zum Zug gekommen bei der SV Elversberg und in der zweiten Saison ging es ja dann tatsächlich hoch in die dritte Liga. Ich würde es mal unterstellen, die Feierlichkeiten beim Löwenaufstieg waren ein bisschen intensiver als die vielleicht bei der SV Elversberg, weil die Dimensionen einfach anders sind. Aber dieser Sprung nach oben, ich nehme uns mal ein bisschen mit, also das zum zweiten Mal zu erleben, also der sportliche Erfolg, das ist ja dasselbe. jetzt müssen wir mal, blenden wir das außenrum mal aus, aber dass du nochmal diesen Aufstieg in die dritte Liga schaffst, nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt.
Ja, das ist jetzt ein Unterschied von Tag und Nacht natürlich gewesen, alleine wenn man die Fanszenen mal so vergleicht, war das natürlich was ganz anderes und damals in der Saison bei 60 war ich natürlich viel mehr dabei, einfach auch vom Herz und bei Elversberg, ja, da hat sich das dann relativ spät irgendwie auch erst entwickelt, wo man dann wo man dann wusste, okay, man könnte es schon schaffen und wir haben es ja dann tatsächlich auch, dann hatten wir dieses Spiel gegen Frankfurt, da war ich aber wirklich kurz ein bisschen auf dem Kopf gestanden, weil da stand ja 1-1 und dann war ja das mit Guillaume 2.0, weil wir da 13 Minuten lang den Ball hin und her laufen lassen haben hinten und der FSV nicht mehr attackiert hat und ich habe es aber am Anfang gar nicht gerafft und habe erstmal, weil ich auf der Trainerseite stand, dann habe ich die Trainer dreimal gefragt, soll ich jetzt noch irgendwas machen oder haben die gesagt, nee und dann kam irgendwann mal ein Spieler von Frankfurt zu mir, hat gesagt, ja, es passt, uns reicht das 1-1 für den Klassenerhalt und ihr seid damit ja so gut wie auch, also ja, Tordifferenz plus 19 hatten wir vor dem zweiten. Ja, und dann habe ich gecheckt, ah, okay, alles klar, passt. Das waren die langweiligsten 13 Minuten in meinem Leben, weil war es halt nur da gestanden. und dann wurde da gefeiert und dann haben wir da, ich glaube, 2 oder 3 Tage frei gehabt und dann bin ich dann haben wir in Frankfurt, ich weiß gar nicht, wie lange wir da noch im Kabinentrakt waren, mit den Frankfurtern getrunken, dann sind wir nach Elversberg gefahren, im Bus, die ganze Busfahrt, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Bier ich getrunken habe. Dann noch in Elversberg, ich bin dann noch in die Stadt zum Feiern gegangen, war wahrscheinlich auch der Einzige, weil ich überhaupt gar keine Lust hatte, groß da, hört ihr jetzt wahrscheinlich keinen Elversberger den Podcast, aber ich mochte die Vereinsführung nicht, die Vereinsführung mochte mich nicht, warum auch immer, weil eigentlich bin ich echt ein witziger Typ gewesen und deswegen war ich, glaube ich, relativ beliebt in der Mannschaft, aber ja, die mochten mich halt nicht, das hat man mir auch irgendwie zu spüren gegeben immer. Und deswegen hatte ich auch keinen Bock gehabt, mit denen zu feiern. Und dann war ich halt der Einzige, der halt dann früh die Biege gemacht hat und bin in die Stadt zum Feiern mit meinen Kumpels. Außerhalb vom Fußball habe ich da auch noch welche gehabt. Und das war so mein Voraufstieg. Und dann eine Woche später hat mir dann das Spiel gegen Homburg, wo wir es dann fix gemacht haben, da habe ich auch noch ein Tor gemacht. Aber das ist halt so emotional, war ich da jetzt nicht dabei. Ich habe mich, das Einzige, auf was ich mich gefreut habe, ist, dass ich Bier trinken durfte. Ich wusste, ich kann wieder feiern gehen, sagen wir es mal so. Und ja, natürlich einen zweiten Aufstieg in der Vita stehen haben, ist ja auch nicht schlecht. Aber ja, dann eine Woche drauf war dann noch das Pokalspiel, das Pokalfinale, was wir dann auch nochmal gegen Homburg hatten und gewonnen haben. Ja, wo wir dann das Double geholt haben, ja, war auch super schön.
Wie muss man sich das Konstrukt SV Elversberg vorstellen? Also ist das so ein TSG Hoffenheim 2.0 irgendwo auf dem Land, hat sich ein Mäzen quasi ein Spielzeug gekauft und züchtet das jetzt hoch oder wie?
Also ich sag mal so, das war, das ist nichts Besonderes. Also es ist ein relativ kleines Dorf, dann hast du da das Stadion stehen und dann fährst du praktisch zum Stadion, ziehst dich dann da in den Kabinen um. Und dann fährst du praktisch separat oder halt zusammen mit dem Privatauto oder einem Bus, wo halt gestellt worden ist oder zwei, fährst du halt zum Trainingsplatz. Es waren zwei, entweder nach Friedrichsthal runter, halt zu einem anderen Verein. Entweder hast du da trainiert oder halt in Heinitz. Das war, wie soll ich das beschreiben? Das war halt einfach ein Sportplatz im Wald. Also mehr war das nicht. Und da war halt praktisch ein Container gestanden. Da kannst du dir deine Schuhe drin anziehen und danach bist du dann voll verschwitzt wieder mit den Sachen zum Stadion hochgefahren, hast dich da geduscht. Und so war das. Okay. Und so ist es, glaube ich, immer noch. Also es war generell, man kann es mit 60 München gar nicht vergleichen.
Elversberg ist, glaube ich, auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, so ein bisschen die graue Maus unter den Aufsteigern gewesen. Ich meine, da kommt Essen hoch. Da kommt auch Bayreuth hoch, zu denen du ja auch eine gewisse Verbindung hast. Da hast du ja auch noch ein paar Jährchen gespielt. Wenn man aber, wie gesagt, also das meine ich jetzt nicht mal despektierlich, das Stadion selber, das ist ein kleines Schmuckkästchen, so ehrlich muss man sein. Also das, oder zumindest das, was man bisher so gesehen hat vom Stadion an der Kaiserlinde. Aber dass die jetzt auch so einen Saisonstart hinlegen, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Insgesamt hast du noch 51 Spiele gemacht für die SV Elversberg, 9 Tore, 7 Vorlagen. Jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war deine Vertragssituation im Sommer dann gar nicht so extrem klar. Hat sich der Vertrag verlängert durch den Aufstieg? Läuft denn noch ein Jahr? Und dann kam ja irgendwann die... Ich muss zugeben, ich habe es zuerst gar nicht geglaubt, dein Wechsel zum FC Deisenhofen. Wie lief das denn da im Sommer?
Hört ihr mich noch?
Ja.
Mhm. Ich muss, glaube ich, gleich auf den Computer wechseln. Tut mir furchtbar leid, aber irgendwie der Akku geht so schnell leer von den AirPods. Egal. Ja, kam ein bisschen überraschend. Mein Vertrag hat sich durch den Aufstieg verlängert. Und dann war das Pokalfinale ja noch und die Jungs sind dann, wir haben dann danach direkt gefeiert, das war am Samstag, die Jungs sind am Sonntag direkt in der Nacht um 1, glaube ich, nach Frankfurt gefahren. Ich bin feiern gegangen, weil ich bin nicht nach Malle mit, weil wir am Mittwoch nach Italien gefahren sind und das wäre mir dann zu stressig gewesen und hatte auch nicht so richtig Bock drauf und bin dann am Sonntag direkt nach Hause, nach München gefahren und auf dem Weg nach Italien am Mittwoch hat mich dann der Sportdirektor angerufen, beziehungsweise hat mir eine SMS geschrieben, ob ich noch im Saarland bin. Und dann dachte ich mir so, hä, was ist denn jetzt los? Ja, und dann habe ich gesagt, nein, dass ich jetzt in Südtirol gerade bin. Und hat er, ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, dann lass uns nach dem Urlaub mal quatschen. Ja, und dann habe ich mir halt die ganze Zeit im Urlaub erstmal Gedanken gemacht und dachte so, hä, was ist jetzt? Und ich wusste natürlich, dass ich nicht beliebt war und habe die letzten Spiele zwar gespielt, aber irgendwie habe ich schon im Hinterkopf gehabt, dass sie keinen Bock mehr auf mich haben. Und aber habe dann auch mal meinem Berater geschrieben, was da los ist. Und eigentlich war es schon klar, dass sie mit mir in Liga 3 gehen wollen, so wie sie es mit meinem Berater eigentlich besprochen hatten. Ja, nach dem Urlaub dann habe ich relativ früh ein Gespräch gehabt, wo er mir dann klar gemacht hat, dass es für mich nicht weitergeht, aber sehr respektlos. Hat einfach falsche Tatsachen mir an den Kopf geknallt, die einfach absolut nicht stimmen. Also er hat mir im Grunde genommen gesagt, weil ich habe ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, dass ich nach dem Aufstieg einen Tag danach an die Tankstelle gefahren bin, habe mir ein Konterbier geholt. Und deswegen hat die Vereinsebene Stress gemacht. Mhm. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, ich soll, wenn ich Interviews gebe, wie haben sie es gesagt, ich soll normale Antworten geben, sowas wie, einen Tag nach dem Aufstieg sich ein Konterbier holen, das geht nicht. Und da dachte ich mir so, wollt ihr mich verarschen? Also ganz ehrlich, Kaiserslautern steigt auf, da knallt sich einer in der Kabine ein Bierglas an den Kopf und ich sage, dass ich mir ein Konterbier hole. Und das Witzige ist daran, dass die mir anscheinend geglaubt haben, dass ich mir ein Konterbier geholt habe. Aber wer glaubt mir als Bierliebhaber, dass ich mir nur ein Konterbier hole? Ich habe mir 2 Sixpacks geholt und habe 12 Bier getrunken. Also und die wussten ja, glaube ich, auch, dass ich schon mal gern Bier getrunken habe, weil wenn irgendwie was war, dann war ich halt der am meisten getrunken hat, aber am Ende trotzdem noch stand. So, und das war einfach die beste Lüge, glaube ich, die ich mein ganzes Leben je gebracht habe. Zumindest haben sie mir abgekauft, aber da dachte ich mir, ach komm, hört auf, das will ich mir gar nicht geben, das ist Schwachsinn. Und dann auch so Sachen wie, ich würde mich im Saarland ja gar nicht wohlfühlen, ich will doch lieber nach Hause, nach München, zu meiner Familie und mir das halt viermal an den Kopf berasseln, wo ich dann irgendwann gesagt habe, du, pass auf, ich fühle mich im Saarland wohl, das wissen auch die Jungs alle, und ich will dritte Liga spielen, dann wirst du halt keine Einsatzzeit bekommen. Ich sag, ja, passt.
So, die bekommst du jetzt dafür in Deisenhofen umso mehr.
Ja.
Ja, das mit Deisenhofen, das war dann natürlich, ja, das habe ich auch schon des Öfteren gesagt, dass ich zocke ja relativ gern und mit dem Helmbrecht hat es angefangen und dadurch habe ich dann, durch den Helmbrecht habe ich dann zwei Spieler von Deisenhofen irgendwie auch kennengelernt und wir haben dann wirklich sehr ungesund gezockt Und so ist dann wirklich eine gute Freundschaft auch entstanden. Und am Anfang war das mehr oder weniger nur Spaß. Natürlich habe ich denen da immer auch gesagt, dass ich gar keinen Bock mehr habe und dass mich das alles ankotzt bei Elversberg. Und so, und dann kam das halt mal mit, ja, komm zu Deisenhofen. Da habe ich gesagt, ja, mal schauen. Ich mach's aber. Also ich werde es auf jeden Fall machen, sobald das Thema Elversberg-Geschichte ist. Ja, und dann, es war allerdings noch davor dem Ganzen, bevor man mir das gesagt hat. Und ja, dann kam das praktisch, ja, und dann ging es im Grunde genommen halt nur noch mehr oder weniger um die Abfindung. Und dann habe ich auf jeden Fall halt, dann habe ich gesagt, gut, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr, und habe dann im Grunde genommen Deisenhofen zugesagt. Ich war da eh länger im Austausch mit dem Simpson. Das ist sozusagen unser sportlicher Leiter.
Der Herr Wert. Kam das Kapitel Deisenhofen deutlich schneller als erwartet vielleicht.
Ja, lustigerweise. Und dann, ja, war aber im Grunde genommen das Beste, was ich dann gemacht habe. Also bin echt zufrieden.
Um das Kapitel Elversberg vielleicht abzuschließen und nochmal einen Blick dann nach Deisenhofen zu werfen. Was genau erwartet 60 München mit der SV Elversberg am kommenden Wochenende? Es ist das nicht erwartete absolute Topspiel der dritten Liga. Es ist der Tabellenführer beim Tabellenzweiten. War, glaube ich, nicht so zu erwarten. Aber was erwartet 60 München denn da an der Kaiserlinde?
Ja, das ist schon, das ist schon eine sehr gute Mannschaft. Der Großteil, der von Anfang an spielt, ist im Grunde genommen auch der Regionalliga-Kader oder Trupp. Das sind schon sehr gute Fußballer, ist auch eine sehr gute Mannschaft. Die spielen jetzt auch ein paar Jährchen schon miteinander. Kevin Konrad, Innenverteidiger, also einer der besten Kapitäne und rein menschlich gesehen auch der Beste, mit dem ich je zusammengespielt habe. Ob menschlich, sportlich gesehen, Wahnsinnstyp. Da gibt's so viele. Robin Fellhauer, brutaler Rechtsverteidiger, wird ganz unangenehm für den linken Offensivspieler von 60. Weiß ich jetzt allerdings, vielleicht Albion, wird sehr schwer. Albion, vielleicht hörst du's. Genauso wie rechts davor Manu Feil. Haben wir auch in der Regionalliga-Saison, in der Aufstiegssaison gespielt, war er beim Club. Ist ein ganz kleiner Spieler, aber auch sehr gut, quirlig. Da kann ich jetzt viele durchgehen. Luca Schnellbacher oder besser gesagt Schnelli hatte jetzt, glaube ich, auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Tore. Auch ein sehr guter Spieler, Selbstvertrauen wie ein Pony. Also das wird sehr, 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 sehr schwer auf jeden Fall für 60.
Wir hoffen natürlich das Beste, denn mit einem Sieg kann man jetzt den momentan direkten Verfolger ja gleich mal auf Distanz halten. Blicken wir nochmal zum FC Deisenhofen, Bayern Liga Süd. Ihr seid momentan auf Tabellenplatz 5 nach 10 Spieltagen. Dein Trainer dort ist auch kein Unbekannter, das ist Andreas Pummer, den kennt man noch von Türkgücü. Damit schließt sich quasi auch der Kreis so ein bisschen zum heutigen Tage, wo 60 München im Toto-Pokal gegen Türkgücü weitergekommen ist. Kann man sagen, mit dem Blick, dass du in den ersten 10 Spielen auch schon 6 Buden und eine Vorlage gemacht hast, der Spaß am
7.
Sind es schon 7? Entschuldigung, sind schon 7 Buden. Ich muss in meinen Statistiken gehen. Also deswegen bin ich nicht der
Datenlöwe. Ja, wir brauchen den Datenlöwen.
Ja, brauchen wir den Datenlöwen. Aber
weil Transfermarkt stimmt nicht.
Ja, das ist echt schade. Man darf auch nicht immer transfermarkt.de glauben. Aber kann man sagen, dass du in Deisenhofen jetzt so wirklich den Spaß am Fußball wieder so ein bisschen gefunden hast? Weil du hast ja schon gesagt, du kanntest da schon viele Leute, da sind Freunde von dir dabei. Es geht wahrscheinlich wieder deutlich mehr auch um Fußball, um den Spaß. Kann man das so stehen lassen?
Ja, also es sind im Grunde genommen ja 2 Freunde gewesen, die ich kannte. Aber ich war vorher auch schon, wo ich noch bei Elversberg war, wo ich dann mal zu Besuch war in München, war ich dann auch schon 2-3 Mal in Deisenhofen. So habe ich auch mal die Mannschaft kennengelernt und es sind alles richtig geile Jungs gewesen. Und da wusste ich im Grunde genommen sicher, dass allein von der Mannschaft her und generell auch die ganze Anlage und also Wahnsinnsjungs und auch mit dem Andi, jetzt habe ich die Frage voll vergessen, ich komme gerade voll aus dem Konzept.
Es ging mir darum, dass du den Spaß wieder hast, dass das Fußballspiel im Vordergrund steht.
ist natürlich was ganz anderes, aber klar, es ist ja auch nur Bayernliga, aber mit dem Andi muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Trainer, der Drittliga interimsweise auch schon mal übernommen hat, der wo schon so ein bisschen auch noch ein bisschen dieses Profitraining, sage ich mal, mit reinbringt. Also das, was halt witzigerweise viele bei Deisenhofen so ja eigentlich gar nicht kennen. Also das ist natürlich, glaube ich, auch relativ anstrengend für einen Andi, wenn er dann irgendwas erklärt und manche wissen eigentlich gar nicht, was der Andi jetzt von einem will. Aber ja, genau, das ist das Witzige daran und das bringt eben diesen Spaß mit, weil jeder mal drüber lacht. Selbst der Andi lacht auch mal. Und das ist wiederum einfach das Witzige und ja.
Jetzt kommt es natürlich in naher Zukunft zu einem Wiedersehen mit Sascha Mölders, ne? Dem TSV Landsberg. Ihr spielt am Samstag, den 17. September um 14 Uhr beim TSV Landsberg. Wir haben auch einen Wunsch herangetragen bekommen, den wir dir sagen sollen. Mach doch bitte das Siegtor gegen Landsberg.
Am 17.9. Ich weiß auf jeden Fall, was der Herr Kager macht, wenn er gewonnen hat.
Ja, weiß ich auch.
Ich weiß auch ganz genau, wo ich dich da treffe.
Und ich weiß schon, wer mir den Mass ausgibt. Wenn du schon so sagst.
Das ich sehe schon Bergfest featuring Nico Kager. Das ist sehr blöd, dass
du auch immer weißt, wo du mich findest auf der Wiesn.
Ja, ich habe es vorhin schon mal witzigerweise angesprochen. Ist ja jetzt egal, ob das in dem Podcast jetzt irgendwie
doppelt vorkommt.
Habe ich das vorhin schon mal gesagt?
Ich glaube, off
the record. Da war das Mikrofon noch aus.
Ja, haben wir uns mal gesehen, weißt du es noch?
Ja, oben.
Ich Vollgas einen. Mhm.
Oben im Weinzelt. Zack, da und sind wir rumstrampelt. Ja, genau. Ja, das war ein harter Abend, das stimmt.
Ja, das war, also.
Ich glaube aber, wir haben einfach amüsiert weitergetrunken. Kann das sein?
Ja, du hast mich zumindest wieder
an die Bar gestellt, glaube ich, habe ich dich.
Also ich bin die Treppen hoch und ich war nicht gerade bester Laune gewesen.
Nein, du warst nicht bester Laune, aber ich glaube, ich habe das sehr gut hingekriegt.
Aber schau mal, was ich noch alles weiß. Ja,
das hätte ich dir gar nicht zugetraut in dem Zustand.
Sie hörten erneut Gudas Gossip, diesmal featuring Nico Kager.
Ich kann da auch gar nichts dafür. Ich weiß natürlich nicht, warum, aber ich gehe einfach durch diese Welt wie auf diesen Superblumen. Und dann laufen mir die Leute in die Arme rein. Und dann denke ich mir immer so, also mein Freund hat auch letztens total witzig dann gesagt, wo ich die zwei Jungs beim Superblumen gesehen habe, habe ich ein Foto mit denen gemacht, habe es ihm dann geschickt und er so, wer ist das? So, das sind zwei Löwenspieler, die muss man kennen. Anja, man muss nicht jeden kennen. Ich kann mir halt Gesichter super gut merken und deswegen ist es kein Problem. Deswegen immer so, schau mal, ja, hi.
Also, drücken wir dir die Daumen, dass das gegen Landsberg klappt, weil dann sehen wir dich mit Anja auf der Wiesn. Wir wollen ein Foto haben, das kommt dann bei uns schön auf Instagram rüber. Für alle Löwenfans, das Duell gegen 60-2, auch dann auswärts für den FC Deisenhofen, ist dann am 22. Oktober, dann 60 München 2 gegen den FC Deisenhofen. In der Rückrunde dann ist es ja dann euer letztes Heimspiel gegen 60-2. Was ist denn eigentlich das Ziel des FC Deisenhofen in dieser Saison?
Das Ziel, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, man hat schon Ziele, aber davon weiß ich nicht so viel. Ich glaube schon, dass man nach oben will, aber es wird jetzt weniger angesprochen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Tendenz nach eine Liga nach oben.
Aber die Liga ist ja auch extrem eng. Also es gibt ja da keine Mannschaft, die irgendwie heraussticht, sondern wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, ich glaube, die ersten 6, 7 Mannschaften innerhalb von 3, 4 Punkten, Landsberg, der SV Schalding auch vorne dabei, ich glaube, Rosenheim als Absteiger auch und Kirchhahn Schöring, glaube ich, spielt vorne mit. Also da gibt es ja viele, die Ambition haben, da wieder hochzugehen oder ja, wie der TSV Landsberg natürlich mit Sascha Mölders vorne dran, den Sprung mal zu schaffen. Deswegen glaube ich, es gibt ja auch nur einen direkten Aufsteiger und einen Relegaten, oder? In der Bayernliga, soweit ich weiß.
Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, keine Ahnung.
Deswegen wird es einfach schwierig, glaube ich. Aber
ja. Die einfachste Lösung Erster werden, dann gibt es keine Diskussion.
Genau.
Ja, das ist richtig. Aber es ist keine schlechte Liga. Also wir haben zum Beispiel, ist zum Beispiel Erlbach dabei, hat mir vorher gar nichts gesagt oder generell überhaupt nichts. Ja, dann gewinnen wir oder wir verlieren 5-1 gegen Ismaning und Erlbach ist jetzt keine Übermannschaft und die hauen dann auf einmal 5-0 Ismaning weg. Also da kann aber wieder jeder jeden schlagen. Das ist echt eine ganz witzige Liga. Und ich finde es aber trotzdem witzig, dass 60-2, glaube ich, auch noch kein Spiel verloren hat, aber wir immer noch vor 60-2 stehen.
Ja.
Dann noch eine Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass du den User kennst von Instagram lukas.fcd. Wer ist der Lieblingsteamkollege im Kader des FCD?
Genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das wollte ich mir eigentlich noch aufschreiben, weil ich jetzt nicht wusste, wen ich sage, weil es sind ja wirklich so viele, mit denen ich mich gut verstehe und wie blöd man mit manchen reden kann. Enrico Caruso, der Torwart, bester Torwart der Liga, zu 100%. Mit dem würde ich jeden Tag würde ich mit dem essen gehen oder zocken, genauso wie Tobi Nickel. Könnte ich auch Bäume rausreißen. Bachhuber, mein Sturmpartner, mit denen habe ich, um blöd zu reden. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. K7, also es gibt
alle, einfach alle.
So viele. Ja. Das ist ja auch ein ganz anderes Klima wie bei einer Regionalligamannschaft oder einem Profibereich. Bei manchen gibt es so irgendwie Gruppierungen oder der mag den und der mag den. Das gibt's bei Deisenhofen nicht. Da gehst du ins Training danach. Nach dem Training gehst du in die Kabine, dann trinkst du ein Bier, kannst auch ein Polauner Spezi trinken, ist es wurscht, schreibst halt einen Strich auf die Liste, musst einen Euro zahlen und dann hast du deinen Mega-Spaß da unten. Und es sind aber rein theoretisch gesehen diese typischen Fußballergespräche. Da gehst du in die Kabine und bist auf einmal kurz 18 wieder.
Ja,
das ist sehr, sehr schön. Ganz, ganz frisch, oder zumindest frisch verkündet wurde, dass du jetzt ja auch neben dem Platz eine neue Aufgabe hast. Und zwar bist du jetzt in der Modebranche mit tätig, haben wir mitbekommen, für Enzo Escobar. Das supportest du in Design und Produktion, hat's geheißen. Kannst du uns mal erklären, wie jetzt so dein Tagesablauf aussieht und was genau du bei dieser, ich glaube sogar Münchner Modemarke jetzt machst?
Die sogar mit 60 München kooperiert hat. Da gibt's einen Pullover mit einem goldenen Löwen vorne drauf, den habe ich zu Weihnachten bekommen. Habe ich im Stadion getragen am Samstag übrigens. Richtig. So schließt sich der Kreis.
Also mein Tagesablauf kann ich euch erzählen, wie der morgen aussieht. Ich stehe um 5.45 Uhr auf, zumindest klingelt da mein Wecker. Dann fahre ich zur Arbeit, fange um 7 Uhr an. Also aktuell mache ich Design. Also ich design gerade was am Laptop, einfach für die neue Kollektion. Ich bin da ein bisschen dran. Ist nicht mal so einfach, wie man denkt, mit dem Programm am PC. Aber das mache ich eigentlich relativ gut. Nebenbei habe ich so die verschiedenen Geräte, sage ich mal, kennengelernt. Ich bedruck viel Klamotten, was auch nicht ohne ist. Das ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt. Also sowas zum Beispiel, diese Aufschrift, das ist wirklich nicht so einfach. Und was mache ich noch? Also viel Computer, dann an den Maschinen hauptsächlich entgittern, also ein bisschen, bis ich das jetzt erklärt habe. Die Schaufel.
Also ich habe Druck- und Medientechnik studiert, also ich weiß, verstehe, was du meinst.
Entgittern ist praktisch, da kommt praktisch die Vorlage halt praktisch auf eine Folie, dann musst du das halt abziehen und dann musst du ja praktisch auch aus diesen ganzen einzelnen Schriften dann das Zeug rausziehen, also das ist wirklich, das dauert auch ein bisschen. Schaufensterpuppen, die ich mal jetzt vor kurzem einfach neu reingestellt habe, weil Fabio, also mein Chef, der Gründer, gesagt hat, dass ich da halt vom Style her eine gute Ahnung habe. Da durfte ich das machen. Und ja, es macht mega viel Spaß, witzigerweise, wenn man da unten an den Maschinen steht. Wirklich, das ist, wenn du um 7 Uhr anfängst, guckst du irgendwann auf die Uhr und dann ist schon wieder 12. Die Zeit vergeht. Ich habe jetzt heute auch von 9, also ich habe heute ein bisschen später angefangen, um 9 erst bis 16:30, dann direkt nach Hause und dann direkt zum Training. Also ich muss sagen, klar wurde mir gesagt vorher, dass ja das Arbeitsleben ist natürlich was ganz anderes und das kann man nicht jetzt mit dem vergleichen, was ich jetzt die ganze Zeit vorher gemacht habe.
Aber ich muss sagen, dass es viel schöner ist, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich, selbst wenn der Wecker um 5.45 Uhr klingelt, ich freue mich, auf die Arbeit zu gehen, weil die Zeit einfach viel schneller vergeht, weil den Alltag, den du als Fußballer hast, also ich sag mal so, als Fußballer bist du ja nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Also leider Gottes so, weil bei dem Tagesablauf, den du hast, klar, nebenbei studieren war. Aber ansonsten, ja, du stehst früh auf, dann gehst ins Training und dann, wenn du dann nur einmal am Tag Training hast, dann legst du dich hin und ja, da verblödest du ja automatisch für die, wo jetzt zum Beispiel nicht studieren oder so. Von daher bin ich jetzt wirklich froh, dass ich das auch einfach nicht mehr mache und freue mich jetzt auch, wie gesagt, jeden Tag, selbst wenn ich umso früher aufstehen muss, ja, dass ich auf Arbeit kann und selbst wenn ich dann am Abend noch Training habe, ich bin noch nicht mal so platt oder so müde und selbst jetzt, also werde mich jetzt nicht direkt danach ins Bett legen und schlafen.
Ich glaube, Nico designt nächstes Jahr die neuen Deisenhofen-Trikots.
Oh ja.
Ich bin ja, ja immer Fan von den Deisenhofen 3-Trikots von der dritten. Habt ihr den gleichen Biersponsor wie die dritte? Nicht, diese, ja? Ja? Weil die dritte, das sind wirklich sehr dufte Typen. Die kamen mal geschlossen zu unserem Spieltag, weil wir ja auch Giesinger auf der Brust tragen. Sehr amüsant. Also deswegen habe ich Deisenhofen sehr in mein Herz geschlossen.
Ich sehe schon, wir haben einen Bergfest-Ausflug nach Deisenhofen demnächst.
Da müsst ihr unbedingt mal hinkommen.
Mach mal. Ziehen wir durch.
Das ist richtig, richtig schön.
Das machen wir. Und bevor wir jetzt auf die Zielgerade dieser doch ein bisschen längeren Podcast-Folge oder diesen Stammtisch einbiegen, weil es halt einfach grippig ist mit dem Nico, müssen wir natürlich eine Frage stellen, die natürlich auch kam aus der aus dem Löwenkosmos. Der Stefan hat uns gefragt, sehen wir dich irgendwann in irgendeiner Funktion bei 60 München wieder?
Ich glaube nicht. Also, ich wurde schon darauf angesprochen, so ist nett, aber ja, es ist nicht so, ich habe nicht vor, irgendwie mich mit dem Thema Fußball oder Trainer, das ist nicht meins. Wenn dann irgendwelche kleinen Bambinis, die noch nicht in der Pubertät waren, das kann ich mir schon eher vorstellen, weil ich habe ja selber jetzt einen kleinen Racker zu Hause. Also ich glaube, so ganz kleine trainieren, das wäre es schon eher, aber ich glaube, dann würde ich es auch nicht mal bei 60 machen.
Weißt du, was ich aber schön finden würde? Ich kann mir Nico Kager sehr gut in einer Legendenmannschaft des TSV 1860 vorstellen, weil ich finde, dass von jeder Generation was dabei sein sollte. Und damit würdest du ja quasi zu den Jungen gehören.
Anja, ja, okay. Was für eine Überleitung zum letzten kurzen Thema.
Ich wusste nicht, ob ihr es schon hattet, aber ich habe mir gedacht.
Ich bin aber bald 30. Ich werde bald 30.
Ja. Eben.
Bist immer.
Wie 30 Mannschaften.
Da kann man Legende werden mit 30.
Ja. Hier sieht man schon die Falten.
Aber genau, das ist der Punkt, den wir noch ansprechen wollten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, unter dem Motto München vereint findet im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks am Sonntag, den 23. Oktober, ein Legendenspiel zwischen 60 München und der Seitenstraße statt. Anpfiff ist um 14.15 Uhr aus Löwensicht mit dabei, unter anderem Thomas Müller und Benny Laut. Das ist eine tolle Sache, also für alle Nostalgiker, Olympiastadion, 23. Oktober. Alle Infos gibt's unter den bekannten Adressen und Tickets gibt's unter münchenticket.de. Da freut sich, glaube ich, die Anja auch. Vielleicht machen wir auch einen Bergfestausflug dahin. Schauen wir einfach mal. Also ich bin mal. Da. Ja, das glaube ich. Das denke ich mir, dass du da bist. Du bist überall. Ist ja nichts Neues. Eine kurze Frage noch zum Abschluss, Nico. Gesundheitlich geht's dir wieder gut. Du hattest ja auch Corona und das auch in einer bisschen deftigeren Form, aber da ist wieder alles okay.
Ja, da ist alles gut.
Das
hat mich aber hart erwischt.
Ich habe gelesen, 42 Grad Fieber, auch kurzzeitig Atemgerät.
Puh.
Oha.
Wow.
Also damit ist einfach nicht zu spaßen. Also,
ja, es war mehr oder weniger Sauerstoff durch die Nase, weil ich Sauerstoffmangel hatte und ja, das war sehr übel im Krankenhaus.
Aber gut zu hören, dass wieder alles in bester Ordnung ist, das beruhigt uns sehr. Und auch, dass du definitiv wieder den Spaß am Fußball hast, das ist sehr, sehr schön. Genauso schön mindestens war dein Gastspiel hier in Folge 72 am Giesinger Bergfest Löwenstammtisch. Nico, ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ist nicht selbstverständlich in dieser Überlänge und auch zu später Stunde am Dienstagabend. Hat mega Spaß gemacht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wir sehen
weil
uns
wir eh schon überziehen. Dann in Deisenhofen. Ja, wir könnten einen Ausflug machen, wenn dann 60-2 in Deisenhofen spielt. Oh. Nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann. Aber weil wir eh schon Überlänge haben, ich möchte kurz nochmal im Archiv kramen, denn 60 gegen Elversberg, das gab's ja schon mal. Mhm. Auch wenn sich manche vielleicht nicht mehr daran erinnern oder nicht im ersten Moment daran erinnern. Aber es ist auch noch gar nicht so lange her. Im Juni bzw. Mai, Ende Mai, Anfang Juni 2013 war es soweit. Die zweite Mannschaft der Löwen gegen die SV Elversberg. Und ich habe gerade den Kader durchgeschaut. Da war auch ein gewisser Nico Kager dabei.
Richtig.
Hast du da noch Erinnerungen dran?
Ich habe noch Erinnerungen dran, aber auch nur, also weil in Elversberg beim Hinspiel habe ich das falsche Trikot angezogen. Und da hat der Stadionsprecher praktisch die Auswechslung oder Einwechslung bekannt gegeben. Und dann hieß es, und neu im Spiel mit der Nummer 15, glaube ich, war es Christoph Dinkelbach. Und der Hans stand draußen und hat mir den Vogel gezeigt.
Das war gut. Ach ja. Aber das war ziemlich bitter damals. Aufstiegsspiele zur dritten Liga damals. Hinspiel 3-2 für Elversberg in Elversberg. Und dann war klar, die 60er brauchen ein Tor, um quasi aufzusteigen. Necat Aygün hat getroffen. Und kurz vor Schluss gab es dann den Ausgleich.
In der Allianz Arena damals.
In der Allianz Arena vor, ich glaube, 15.000 Zuschauern.
War ich auch also dabei.
War ziemlich voll. 14.500. Ja, Elversberg ist aufgestiegen. 60-2 nicht.
Ja. Bittere Erinnerung. Ich wollte eigentlich mit einem guten Gefühl herausgehen. Aber ja, dann haben wir ja noch
eine Rechnung offen. Ich gebe dir das gute Gefühl, weil ich habe noch eine Geschichte aufgeschnappt. Auf dem Heimweg vom Stadion am Samstag. Ich bin mit dem Zug gefahren, bin mit dem Zug wieder von München nach Passau zurück. Und dann ist irgendwo, ich glaube in Plattling ist einer zugestiegen, in Löwenmontur. Ja, er fährt jetzt weiter nach Osterhofen. Er war irgendwie mit dem Plattlinger Fanclub unterwegs. Und dann hat so der Gruppe quasi erzählt, hat ein mittleres Promillchen im Gesicht gehabt. Also der war schon sehr, sehr redselig, hat auch sehr viel Schmarrn erzählt. Aber irgendwann kam er dann auf die wirklich wichtigen Dinge. Und das war wirklich fast schon rührend. Er hat nämlich erzählt, er ist eigentlich wohnt er in Australien. Und das hat er so detailliert erzählt, das kann er sich nicht ausgedacht haben. Er ist 82 aus Osterhofen nach Australien ausgewandert, nach Adelaide, wohnt da mit Frau und Kindern mittlerweile und ist jetzt 2 Wochen auf Heimatbesuch in Osterhofen gewesen und ist seit Kindesbeinen Löwenfan und war jetzt zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder im Grünwalder Stadion und hat dann erzählt, er ist quasi die Treppen hochgegangen in die Westkurve und hatte Tränen in den Augen, war einfach so gerührt von dem Moment, endlich wieder zu Hause zu sein, sozusagen. Und das war wirklich schön. War schön anzuhören.
Das sind wunderbare Worte, tatsächlich. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und sowas gibt's nur bei 60 München.
So ist es.
Dann machen wir den Deckel drauf. Folge 72 in Überlänge, aber wenn der Stammtisch Spaß macht, dann dauert's halt einfach auch mal ein bisschen länger. Uns bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, nochmal danke an Nico, danke an die Runde. Facebook, Twitter, Instagram, ihr wisst es, abonniert den Podcast, erzählt's weiter. In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!